Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir kommen zur Textlesung von heute. Und zwar lesen wir zurzeit fortlaufend im ersten Johannesbrief, unsere neutestamentliche Textauslegung. Wir lesen aus 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 11. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Amen.
Erster Johannesbrief geht in das praktische Leben hinein. Er ist nicht einfach eine Theorie, sondern er zeigt uns, das Wort Gottes öffnet uns den Weg, wie wir das in der Praxis anwenden können. Wir haben das letzte Mal gelesen, wo es heißt, in verschiedenen vorausgehenden Versen, wenn aber wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Etwa 4-5 Mal kommt in diesem Text vor, wenn wir sagen oder wenn ich behaupte. Und heute beginnt unser Vers 4, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wenn jemand sagt, ich kenne Gott und hält seine Gebote nicht, wenn jemand sagt, ich kenne Jesus und ich halte seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Die Bibel ist das Wort Gottes, weil sie uns gerade heraussagt, was damit gemeint ist. Die Bibel spricht nicht um den heißen Brei herum, wie man sagt, hat auch keine Grauzone, dass man so wie auch sagen kann, sondern hier ist direkt gesagt, wenn jemand aber sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht. Was bedeutet das? Seine Gebote nicht halten. Gehen wir mal zurück zu Kindern. Eltern können einem Kind etwas ganz klar verbieten. Wir wissen von den kleinen Kindern, sie probieren es dennoch immer wieder. Sie probieren es. Wenn die Mutter nicht gerade schaut, dann ist es halt schon passiert. Es ist oft auch bei uns Menschen so, dass wir wohl die Gebote Gottes kennen. Wir kennen die 10 Gebote zum Beispiel. Und immer wieder gibt es Verletzungen. Dass wir denken, man probiert es oder vielleicht macht es doch nichts. Das Wort Gottes sagt uns heute, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht. Das heißt, wer willentlich an den Geboten Gottes vorbeilebt. Und wir wissen vom reichen Jüngling, er konnte sagen, von Jugend auf habe ich alle Gebote gehalten. Ich glaube, dass das ihm ernst war, das war seine persönliche Überzeugung. Und Jesus musste ihm sagen, aber eines fehlt dir noch, verkaufe alles und gib es den Armen und folge mir nach. Ich glaube, diese reiche Jünglingsrede trifft heute sehr viele gläubige Kreise. Jesus sagt ferner, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Entweder liebt er den oder hasst eben den anderen. Aber beides geht nicht zusammen. Also wir können nicht Gott lieben, Gott dienen und gleichzeitig mit der Welt zusammenspannen. Die Verweltlichung nimmt zu. Und das ist nicht weniger als der Mensch orientiert sich heute nicht mehr nach der Bibel, nach dem Wort Gottes. Er orientiert, auch viele Gläubige, sich nicht mehr nach den Wegweisungen Jesu und nach seinem Vorbild, sondern man passt sich der Welt an. Als uns am Fernsehen gezeigt wird, das wird nachher auch für viele Gläubige zur Lebensnorm. Ich wage keine Umfragen mehr zu machen, ob Gläubige mehr Zeit brauchen, um Fernsehen zu schauen oder die Bibel zu lesen. Es gibt ein erschreckendes Bild. Bei der Weltmeisterschaften gab es sogar Gemeinden, die stellten Fernsehen auf und anstatt das Wort Gottes haben sie die Match angeschaut. Nicht gegen den Fußball, aber der Mensch wählt heute, was ihm besser passt, worauf er ausgerichtet ist. Und wenn jemand sagt, ja, ich kenne ihn, ich kenne Jesus und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Wir haben auch in der Endzeit verschiedene Verführungen. Ich denke, es gibt einzelne Jesus-Filme, die den Herrn Jesus völlig verunglimpfen, ein falsches Bild geben. Bei der einen ist er ein Revolutionär, bei der anderen ist er ein nur Gefühlsmensch, bis hin, dass man ihm vorwirft, er hätte Homosexualität gefördert und so weiter. Wir müssen Jesus nach dem Wort Gottes erkennen. Wer die Bibel nicht liest, der ist ein Lügner, wenn er sagt, ich kenne Jesus. Wir lernen Jesus nur durch das Wort Gottes kennen. Wir lernen Jesus nur kennen, wenn der Heilige Geist in uns wirken kann, dass er uns das Wort öffnet. Und wir erleben ihn dann auch im Alltag. Er ist unser Helfer, unser Trost, auch unsere Kraft. Er führt uns richtig um seines Namens willen.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wenn ich mich fest daran halte, wird mein Weg gerade sein. Dann wird mein Weg gerade sein. Ist der Weg auch schwer und ich kann und ein Licht auf meinem Wege. Wenn ich mich fest daran halte, wird mein Weg gerade sein. Dann wird mein Weg gerade sein. Wenn die Angst mich plagt und die Zeit daran halte, wird mein Weg gerade sein, dann wird mein Weg gerade sein.
Weiter ist hier geschrieben, wer aber sein Wort hält, in dem ist wirklich die Liebe Gottes vollkommen. Darin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also, wer das Wort Gottes, die Worte Jesu hält, gewillt ist, diese zu halten, nach seinem Willen zu leben, in einem solchen Menschen ist die Liebe Gottes vollkommen. Wir lesen hier plötzlich nicht mehr nur vom Wort und von den Geboten, sondern von der Liebe. Von der Liebe Gottes. Meine Lieben, wir kennen 1. Korinther 13. Wenn wir nicht erfüllt sind von der Liebe Gottes, wir können weissagen, wir können große Dinge tun, wir können einen Glauben haben, der Bäume versetzt. Ohne Liebe ist alles nichts, ist alles verkehrt. Wir wollen heute miteinander betrachten, was das heißt, wirklich Gott zu lieben. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Meine Lieben, Jesus sagt in Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Es hängt viel davon ab, ob wir im Herrn Jesus bleiben, mit ihm in innigster Gemeinschaft leben und er in uns eben der Herr sein kann, über uns verfügen kann. Also wer in ihm bleibt, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll leben, wie er gelebt hatte. Jetzt kommen wir schon auf einen Brennpunkt. Wenn wir von den Geboten lesen, wir denken vielleicht als erstes an die 10 Gebote und einzelne christliche Kreise heben ein Gebot mehr heraus als das andere. Bei anderen ist das Sabbatgebot zum Beispiel herausgehoben, bei anderen wieder andere Gebote, du sollst nicht töten, dass man sogar keine Tiere mehr töten sollte und so weiter. Wir können so einzelne Gebote erfüllen, ohne weiteres. Aber das ist ja nicht das Gebot von Jesus, das er von uns erwartet in erster Linie. Dass wir in einzelnen Belangen uns dazu einstellen. Wir können zum Beispiel in der Kleidung so wie möglich leben, dass es nicht Anstoß ergibt. Die ganze Modeschöpfung ist ja antichristlich. Das ist nur Geldmacherei. Jeder Mensch, auch Gläubige, wollen heute, vor allem die Jungen, nach der Mode leben. Sie wollen nicht in alten Kleidern, die vor 2-3 Jahren Mode waren, herumlaufen, sondern sie wollen das Neueste haben. oder in der Schule, schon bei den Kindern, da müssen Turnschuhe schon ein Markenartikel sein. Wenn es eine andere Marke ist, dann ist es wieder nichts. Das ist Mode und da ist der Mammon dahinter, dass der Mensch eben versklavt wird. Wir können aber so einzelne Gebote halten. Wir tanzen mal nicht nach der Mode. Oder wir sind ganz bewusst keine Raucher. Oder wir sind ganz bewusst keine Alkoholtrinker. Von Drogen ja keine Spur. Oder wir sind ganz bewusst Menschen, die jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Oder sogar sind wir ganz bewusst Menschen, die ganz gesetzlich jeden Tag die Bibel lesen. Das ist gut, wenn man täglich die Bibel liest. Aber das ist nicht eine Gesetzeserfüllung. Sondern Jesus sagt hier durch den Apostel Johannes ganz eindeutig, wer sagt, dass er in ihm, in Jesus bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Also, nicht einzelne Gebote halten. Ich wurde oft gefragt, warum haben wir diese Zersplitterung, sagen wir mal, in der evangelischen und evangelikalen und charismatischen christlichen Bewegungen. Warum ist diese Zersplitterung? Warum so viele Gemeinden? Welche ist denn da die beste? Ja, jede Gemeinde macht sich Gebote. Und meistens ganz biblische sogar. Deine sind mehr auf das ausgerichtet. Mehr auf das Bibellesen, auf das Wort Gottes ausgerichtet. Oder Bibeltreue. Das ist eine Richtung, eine sehr gute Richtung. Oder andere sind charismatisch ausgerichtet. Wo sie wieder mehr ausgerichtet sind, was Gott wirkt, auch heute. Aber Jesus will ja nicht diese Zersplitterung, sondern er sagt durch den Apostel Johannes, der soll auch leben, wie Jesus gelebt hatte. Also gut, wir müssen nicht irgendwie einen Glaubensmann zum Vorbild haben. Wenn wir zurückgehen auf die einzelnen christlichen Kirchen und Gemeinden, evangelikalen und charismatischen, so sehen wir immer wieder, dass da ein Gründer war einmal, der hat die und die Lehren aus der Bibel herausgeholt und besonders gelehrt, weil eben das nicht mehr gelehrt wurde. Ich denke mal, die Taufe ist absolut biblisch, die Glaubenstaufe. Und doch hat gerade die Taufe ganz mächtige Risse in die Christenheit hinein gemacht, auch heute noch. Wobei eben gerade die Taufe soll ja eine Taufe sein in den Tod Jesu, dass ich sterbe. Also nicht mit meiner Meinung dann eine Prägung mache, die wieder Spaltungen gibt. Jesus hat im hohen priesterlichen Gebet nicht gebetet, auf das viele Gemeinden mit vielen unterschiedlichen Lehren entstehen. Sondern er hat gebetet, auf das alle eins seien. Und zwar eins sein sollen, wie er und der Vater eins sind. Und das Einssein Jesu mit dem Vater bestand ja darin, dass der Sohn Gottes gar nichts tat, außer was ihm der Vater sagte, was im Willen des Vaters war. Jesus lebte nicht nach seinem Willen. Er hatte auch keine eigene Meinung gehabt, sondern er hat ganz offen gesagt, ich sage das, was mir der Vater sagt. Und wer mich sieht, der sieht den Vater. Also in ganzer Einigkeit. Heute verlieren wir viel zu viel Zeit in der Vertretung unserer eigenen Erkenntnis. Erkenntnis ist nach 1. Korintherbrief 13 auch ein Stückwerk, dem man aufhört. Ja, wir können sagen, alles vergeht, aber Jesus vergeht nicht. Der dreimal heilige Gott, der dreieinige Gott vergeht nicht, er bleibt. Das ist die sicherste Grundlage. Wir müssen daran festhalten, dass, ich sehe das auch bei mir, meine Erkenntnis ist nur ein Stückwerk. Ein kleines Stück möchte ich sagen. Gottes Heiligkeit, Gottes Größe, Gottes Liebe ist viel, viel größer, als ich das mit meinem kleinen Verstand erfassen kann. Wir können nur niederfallen und anbeten. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Also, Jesus war in dieser Welt als vollkommener Menschensohn. Er war ohne Sünde, aber er war versucht, ganz genau gleich wie du und ich. Es gab keine Versuchung, die nicht an ihn herangekommen wäre, die an uns herankommt. Aber er blieb ohne Sünde. Er hat den Feindesmächten, dem Teufel in keiner Weise nachgegeben. Es heißt von ihm, dass er dem himmlischen Vater gehorsam war. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Also er erduldet die Schmerzen, Verworfenheit um uns und willen. Von ihm heißt es auch in Jesaja 53, er war der Allerverachtetste in dieser Welt. Ich weiß, Verachtung tut uns nicht gut. He? Wenn die Leute noch böse reden dazu, dann ist es noch schlechter. Aber über Jesus haben sie noch schlechter geredet. Er, der Heilige, der ohne Sünde war, der selber die Wahrheit ist. Sie haben ihm vorgeworfen, er würde Dämonen mit dem Obersten der Teufel austreiben. Welch eine Lästerung. Welch eine Beleidigung. Was musste er von den Sündern alles gefallen lassen? Was muss Jesus auch heute von den Sündern, sei es im Radio, Fernsehen, in den Zeitungen, diesen Spott eben sich gefallen lassen? Ist ja interessant. Über Hitler spottet niemand. Über Stalin auch nicht. Über Mao Zedong auch nicht. Das sollten doch auch Männer gewesen sein, die die Welt verändert haben. Ja, die lebten im letzten Jahrhundert. Und Jesus vor 2000 Jahren. Warum spotten die Leute heute noch über Jesus? Weil er auferstanden ist, weil er lebt, die anderen sind tot. Die warten jetzt auf das göttliche Gericht. Ein schreckliches Warten haben die. Aber Jesus ist auferstanden. Er ist zur Rechten Gottes. Er hat am Kreuz alle unsere Sünde getragen. Er hat den Willen Gottes erfüllt, weil er uns liebt, weil Gott uns liebt. Also wenn wir in ihm bleiben, so ist das nicht, dass ich eine gewisse Frömmigkeit einhalte. Es ist ganz gut, wenn man die Bibel täglich liest. Das ist sogar wertvoll. Wertvoller ist sogar, wenn man sie mehrmals liest und betet. Es ist auch gut, wenn wir viel beten. Wenn wir auf Gottes Stimme hören, alles das ist wichtig. Aber in Jesus bleiben, das heißt mit ihm in Verbindung, in Gemeinschaft stehen, das fordert noch mehr. Nämlich, dass wir leben, wie er gelebt hat. Als er gescholten wurde, hat er nicht auch zurückgescholten. Als Lamm Gottes schwieg er. Er erduldete das Unrecht. Wie reagieren wir darauf? Meinen wir, dass wir immer das letzte Wort haben müssen? Oder sind wir auch mal bereit, ein Unrecht um Jesu Willen zu tragen? Wir sollen leben, wie er gelebt hat. Ich lese schon viele Jahrzehnte die Bibel, das Wort Gottes. Aber immer wieder finde ich was Neues, eine neue, kostbare Eigenschaft in Jesus, im Wort Gottes. Seine Reaktionen. Da stelle ich fest, dass seine Reaktionen in meinem Innersten nicht immer entspricht. Wir haben doch unsere Reaktionen, oder nicht? Dass wir plötzlich entweder niedergeschlagen sind oder eben wieder aufbrausen oder stark beleidigt sind. Ich meine, die ganze Welt müsste uns bemitleiden. Oder dass wir dann wieder stolz sind, wenn an unserer Ehre etwas gesägt wird, dass das dann furchtbar ist. Ähnlich werden mit Jesus bedarf, dass wir das Wort Gottes lesen. Dass wir seine Eigenschaft kennenlernen. Oder wie er seinen Feinden gegenüber begegnete. Ich denke, wie er aber auch sich den Armen annahm. Oder wie er den Sündern sich annahm. Wie er mit Menschen redete. Dass sogar die Jünger erstaunt waren, als er am Jakobsbrunnen mit dieser Frau geredet hatte. Und als man ihm die Sünderin brachte, auf Ehebruch ertappt. Er sollte entscheiden, ob man sie jetzt steinigen soll, sofort. Er sagte, wer ohne Sünde ist, werfe für den ersten Stein. Und einer nach dem anderen ging von ihm weg. Also sie hatten mit ihm keine Gemeinschaft. Jetzt dort gestanden wären, das liegt in unserer Natur, die anderen zu richten. Das ist seit dem Sündenfall ein menschliches Wesen, das aber nicht von Gott ist. Ja, wären wir von Jesus weggelaufen, zum Beispiel auch wie der reiche Jüngling, oder hätten wir Gemeinschaft mit ihm gesucht, mit ihm eins zu sein, auch ihm vergeben können. Er war zuletzt nur noch mit dieser Frau allein. Er sagte ihr, sie soll nicht mehr sündigen, aber er richtete sie auch nicht. Leben, wie Jesus gelebt hat. Ich glaube, das sind 90 oder 100 Jahre Leben auf dieser Erde und täglich im Wort Gottes zu forschen, viel zu wenig Zeit. weil wir in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und wenn wir seine Person besser kennenlernen wollen und eine tiefere Herzensverbindung mit ihm haben wollen, ja, wenn wir bereit sind, seinen Weg zu gehen, nicht nur Gemeinschaft haben mit ihm, wenn er Wunder tut, wenn er Brote vermehrt und 5000 Menschen nährt oder wenn er den sinkenden Petrus aus dem Wasser zieht, sondern wenn wir auch bereit sind, Gemeinschaft seiner Leiden zu haben. Wenn wir bereit sind, auch einem Wohlstandsevangelium, wie heute oftmals gepredigt wird, abzusagen. Wir müssen uns doch nicht so abmühen. Ein Verkündiger darf doch ruhig 2 Monate Ferien machen im Jahr, oder nicht? Natürlich aufgeteilt. Ja, wir dürfen das. Andererseits, wenn wir Gemeinschaft haben mit Jesus, warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Nicht nur, um uns ein Vorbild zu sein, sondern um uns am Kreuz zu erlösen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus ist darum in diese Welt gekommen. Er hatte einen Auftrag, diese Welt zu erlösen, sie zu befreien von der Sündenlast, sie aus Satans Händen zu reißen. Er hat am Kreuz auch die Macht der Sünde, auch des Feindes genommen. Meine Lieben, das hat Jesus alles getan. Und die Bibel sagt, dass wir Botschafter sein sollen an Christi Stadt. Das heißt, dass wir uns zu Jesus bekennen. Das heißt, dass wir auch bereit sind, mit ihm zu leiden. Dass wir nicht ein bequemes Leben suchen. Man sollte mit 80 nicht mehr arbeiten müssen, sagen viele. Sie wollen mit 60 schon die Pension haben. Aber es ist ein Dürfen, wenn man mit 80 noch arbeiten kann. Das ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes, meine Lieben, wenn du in deiner Altersklasse dem Herrn Jesus nachfolgen kannst. Wenn du Menschen zu ihm führen kannst, durch dein persönliches Zeugnis. Nicht im Aufstellen von Geboten, nein, sondern im Aufstellen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Er hat uns erlöst, er hat uns befreit, er hat uns zu sich gezogen. Das Leben, wie Jesus gelebt hat, geht ins Praktische hinein. Und Johannes sagt uns hier, meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Also das alte Gebot und ein neues Gebot. Wir haben am Anfangsvers den Vers gehabt in Johannes 13, Vers 35. Der vorausgehende Vers, da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also der Maßstab, dieses neue Gebot, das Jesus uns hier gibt, ist das Gebot der Liebe untereinander. Viele Eltern lieben ihre Kinder darin, dass sie ihnen viel Geschenklein machen. Oder für sie viel Geld ausgeben. Als ich früher noch geschäftlich zu tun hatte, mit vielen Geschäftsleuten Verbindung hatte, ist mir immer wieder aufgefallen, sie hatten keine Zeit für ihre Kinder. Dafür kauften sie irgendetwas Schönes, ein Vergnügen für die Kinder. Ich fragte einmal eine Geschäftsfrau, ist das die Liebe zu ihren Kindern? Ja, aber sie anerkennen es nicht. Kaum hatten wir ein Geschenk gemacht, sind sie nachher wieder unzufrieden. Dann möchten sie das und das noch. Das kann man doch nicht immer alles den Kindern geben. Jesus sagt, ihr sollt euch untereinander lieben, gleich wie ich euch geliebt habe. Also auch hier wieder, bis wir uns untereinander lieben können, müssen wir mal lernen und kennenlernen, wie ist die Liebe Jesu? Wie ist seine Liebe uns gegenüber? Meine Lieben, wir hätten keine Ehescheidungen mehr, wenn dieses Gebot Jesu befolgt würde. Aber gerade in der Ehe hat man heute ganz eigene Vorstellungen. Ich rede nicht einfach jetzt von der emanzipierten Frau, nein, auch von dem immer noch beherrschenden Mann. Ungläubige, ja, in den primitiven Wirtschaften. Eines wussten die Männer immer wieder, ich evangelisierte hier und da auch in Wirtshäusern, dass sie dann sagten, ja, Bibel steht, die Weiber seid den Männern untertan. Das wussten sie. Ja. Es steht aber in der gleichen Bibel auch, ihr Männer, liebet eure Frauen gleich wie Jesus Christus seine Gemeinde, der sie darstellt ohne Flecken. Da habe ich jeweils den Leuten gesagt, ja, ihr schimpft jetzt über eure Frauen, aber Jesus stellt sie dar ohne Flecken, die Gemeinde. Also ein Mann, der wirklich die Frau liebt, der braucht nicht jede Gelegenheit, um ihre Schwäche dann bloßzulegen. Und viele Männer, die beruflich nicht vorwärts kommen, da ist ganz sicher die Frau schuld. Ich habe das oft gehört, hätte ich eine bessere Frau gehabt, sagen dann die Männer, hätte ich beruflich eine ganz andere Karriere gemacht. Und dann wäre ich ein besserer Mensch geworden. Ne? Wäre ich kein Säufer geworden. Wofür die Frauen alles schuld sein müssen. Und dabei fordert ja das Wort Gottes, ja fordert Jesus, dass wir einander, besonders in der Ehe, einander so lieben sollen, wie er uns geliebt hat und wie er uns liebt. Also er ist unser Maßstab. Was erwarte ich von Jesus? Was erwarte ich von ihm? Dass er mir alle meine Fehler vergibt, alle meine Sünden auslöscht und sogar vollkommen ganz, als wären sie nicht geschehen. Das erwarte ich von Jesus für mich, ganz sicher. Du für dich sicher auch. Ich kannte einmal einen Mann, sein zweiter Satz war, oh, wunderbar, herrlich, das Blut Jesu reinigt mich von aller Sünde. Wunderbar, oder nicht? Das ist eine Erkenntnis, die oft in vielen Kreisen nicht mehr da war. Aber, als ich dort in der Familie zum Mittagessen eingeladen war, aha, er war völlig unversöhnlich. Ein Kind hatte was falsch gemacht. Ja, das musste lange in der Ecke stehen, Buße tun. Und erst noch seine Frau. Ich weiß nicht, was in die hineingefahren war, aber sie hatte das Essen etwas versalzen. Und da war noch Besuch da, ich war da zu Besuch. Konnte der Mann schimpfen mit dieser Frau? Die Frau hat unter Tränen gesagt, es tut mir leid. Hat sich bei mir mehrmals entschuldigt. Es ist schon gut, habe ich gesagt. Da war ich, nein, es ist nicht gut. Du machst immer und immer wieder dasselbe. Du musst dir immer wieder dasselbe reklamieren. Aha. Ich fragte den Mann, wann hat Ihnen Jesus das letzte Mal vergeben müssen? Er wollte darüber nicht reden, nein. Ich habe ihm gesagt, jetzt haben Sie Vergebung nötig. Denn das Blut Jesu Christi hat jetzt ihre Sünde noch nicht gereinigt, was sie jetzt angestellt haben in der Familie. Ja. Verstehen wir, was das heißt, lieben, wie Jesus uns liebt. Da geht auch das Vergeben hinein. Ich sehe heute auch, wo Gemeindespaltungen sind. Wir haben heute immer wieder viele Spaltungen. Meistens ist die Herzenshärtigkeit der Grund. Jeder sitzt auf seiner Position. Man kann einander nicht vergeben. Man hat ein eigenes Ziel. Wir müssen ein Ziel haben, Und das Ziel soll sein, Jesus ähnlicher werden, ihm näher zu kommen.
Herr, du trugest ganz allein für uns Not, Schuld und Leid. Hast am Kreuz mit deinem Blut bezahlt für alle Zeit. Nimm mein Leben, Herr, dafür, Herr, ich gebe es dir. Senke deine Liebe in mein Herz. Lass mich sein wie du, lass mich sein wie du. Senke deine Liebe in mein Herz. Den Weg durch diese Welt hast du uns Gott gezeigt. Seine Liebe Wundermacht hat sich zu uns geneigt. Hilf mir, dich zu schauen, Herr, schenk mir deinen Geist. Senke deine Liebe in mein Herz. Lass mich sein wie du, lass mich sein wie du. Senke deine Liebe in mein Herz. Senke deine Liebe in mein Herz.
Also, jedermann soll erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe, wie Jesus uns geliebt hat. Das gilt mal als erstes auch in der Familie. Wir müssen uns in der Familie immer wieder finden. Wir müssen fähig sein, als Familienhäupter uns auch bei den Kindern zu entschuldigen, wenn wir Fehler gemacht haben. Und sagen, das tut mir leid. Wenn die Kinder das von uns Eltern oder Großeltern nicht erleben, können sie später ihren Kindern das auch nicht weitergeben. Das Leben mit Jesus, er als unser Vorbild, ist derart reich an Inhalt, dass eben ein ganzes Leben nicht genügt, um das alles zu können. Wir können dann nicht zum Schluss kommen und sagen, jetzt habe ich gelebt, wenigstens ein Jahr lang, wie Jesus gelebt hat. Wir können auf alles Materielle verzichten. Hätten wir da Liebe nicht, wäre es auch wieder nichts. He? Wir können gute Werke tun. Haben wir da Liebe nicht, ist es auch nicht. Jesus redet hier von einem neuen Gebot. Und wir haben das auch jetzt im Johannesbrief von einem neuen und von einem alten Gebot. Auch das alte Gebot kennen wir in der Bibel. Nämlich eines der ältesten Gebote. Wir wissen, dass durch Mose das Gesetz gegeben wurde. Israel hat gesagt, ja, das wollen wir alles tun. Sie wollten das Gesetz erfüllen. Wenn wir das Gesetz wirklich erfüllen wollen, alles tun wollen, wir kommen nicht mehr durch. Wir konzentrieren uns dann auf einzelne Bereiche. Wenn heute jemand in der Wirtschaft etwas höher steigen will, dann muss er sich spezialisieren. Entweder auf die Technik oder auf die Wirtschaft oder auf die Finanzen, im Bankenwesen und so weiter. Er muss sich spezialisieren. Er kann nicht alles tun. Es gibt immer noch Gläubige, die meinen, die könnten das ganze Gesetz erfüllen. Ja, wenn wir auch das ganze Gesetz erfüllen würden und fehlen in einem Punkt, dann sind wir für das Ganze schuldig, sagt die Bibel. Da kommen wir jetzt zum Punkt, da ist keiner, der gerecht sei. Auch nicht einer. Da brauchen wir eben Erlösung und Gnade. Das alte Gebot, wir finden das schon im 5. Mosebuch, dass wir Gott lieben sollen, von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen unseren Kräften. Etwas später lesen wir auch noch, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Und Jesu, das neue Gebot, das er uns gab, als ein Schriftgelehrter ihn versuchte, ihm eine Falle stellte, was ist das höchste und größte Gebot? Was antwortete Jesus? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, also zuinnerst, von allen deinen Kräften und von deinem ganzen Gemüte. So sollst du Gott lieben. Wir können sagen, Gott lieben mit unserem ganzen Wesen und Sein. Wir sagen, diese Liebesforderung Gottes, erfüllen wir die? Wir möchten sie, wir wollen sie erfüllen, ja. Wir trachten danach. Und das zweite und nicht geringere Gebot, sagt Jesus, heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir kennen das, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wer ist unser Nächster? Und so weiter. Und gerade jene Geschichte zeigt uns, lieben nur mit Worten, das hält nicht. Alle sahen der unter die Räuber Gefallene. Wir sehen die Menschen, die in Sünde und Not, in Drogen und im Bösen drinstecken. Wir sehen sie. Der Levit ging vorbei, der Priester ging vorbei. Der Samariter, der dogmatisch, ich sage jetzt mal dogmatisch, nicht richtig stand. Die Samariter waren ein Gemisch, waren nicht mehr reine Juden. Sie waren verachtet von den Juden. Darum sagte auch, war die Samariterin am Jakobsbrunnen erstaunt, dass Jesus, ein Jude, überhaupt mit ihr redete. Die Samariter waren derart verachtet, die Juden redeten nicht mit ihnen. Sie wollten sich nicht beschmutzen mit ihnen. Ja, gibt es auch in unserem Leben, in deiner nächsten Umgebung Menschen, mit denen du dich nicht beschmutzen willst? Ja, da sollen doch die anderen mit denen fertig werden. Wir sehen, wie auch eben in der Liebe des Nächsten plötzlich auch unser Stolz wieder da ist, wieder hochkommt. Oder die Ausreden, ne? Die Ausreden. Ich war mal einmal in Haiti, in Zentralamerika. Und weil ich wenig Geld zur Verfügung hatte, reiste ich immer mit einer Gesellschaft. Damals gingen noch Schweizer dort in den Urlaub. Aber ich evangelisierte dort. Ich war nicht im Hotel oder im Urlaub. Gut. Aber ich musste wieder mit dem gleichen Flugzeug nach Hause reisen wie die anderen. Das waren die Gruppe von 30 Leuten. Die hatten ihre schönen Ferien gehabt und so weiter. Ich machte damals noch ziemlich schwierige Erlebnisse. Aber wir mussten warten. Auf dem Flugplatz, Schlange stehen. 2 Stunden Schlange stehen vor dem Zoll. Das bei 45 Grad Hitze. War heiß. Da war vor mir ein Schweizer Tourist. Ein 30-jähriger Mann. Der stürzte zu Boden. Ohnmacht. Was macht man denn mit dem Ohnmächtigen? Man platziert die mal richtig und schaut, was der Puls macht und so weiter. Und dort am Boden war es wirklich schmutzig, nicht gut. He? Ja gut, ich fand, man sollte ihn aufheben. Da war ja vor dem Zoll so eine schöne, breite Tischbank, wo man ihn hätte hinlegen können oder wollen. Und dann sagte ich einigen Schweizer Männern, die das zugafften, ja, sind Sie Arzt? Dürfen Sie das? Ja. Wieder eine andere sagte, ach, er ist jetzt am Boden gelegen. Jetzt, ich habe mich wirklich für den Flug vorbereitet und bin gut angezogen. Da schaute ein haitianischer Zöllner, ein Schwarzer, da zu. Und er sah, dass ich eine Auseinandersetzung hatte mit den Leuten, niemand wollte helfen. Ja, er kam in seiner Uniform, half mir den Mann hochnehmen und hat einen Arzt angerufen. Ja. Ja, sie waren doch alle eine Feriengruppe. Sie waren eins. Und sobald da was passiert, sind sie ratlos. Können sie nichts mehr unternehmen. Und ich denke, in Familien, auch unter gläubigen Familien, gibt es hier und da Kinder, die in Drogen hineinverfallen. Ja. Kürzlich vernahm ich von jemandem, sie hat dann einfach kürzerhand Hausverbot gegeben. Weg. Der passt nicht mehr in unsere Familie. Der passt nicht mehr in unsere Gemeinde. Warum ist er wohl drogensüchtig geworden? Hat er die Liebe erlebt von den Eltern zu Hause? Oder war er ausgeliefert ständig Forderungen nach mehr Leistung in der Schule? Nach einem höheren Beruf? Heute lernt ja niemand mehr gern Handwerker. Ja, die Jungs möchten schon, aber für die Eltern ist das ein zu geringer Beruf. Das sollen die Ausländer, die Sündländer machen. Oder die vom Osten her, die Rumänen. Wir wollen doch, dass unsere Kinder alle etwas Besonderes sind. Ein Studium absolvieren. Meine Lieben, wir leben an der Liebe Gottes vorbei. Wir machen Forderungen, statt dass wir die Mitmenschen zu verstehen versuchen. Statt dass wir sie lieben.
Wir wollen uns von Herzen lieben, wie uns der Herr geboten hat. Lasst uns nicht viele Worte machen, wir wollen uns lieben mit der Tat.
Es sind nicht große Heldentaten, die Jesus von uns haben will. Von kleinen Dingen, die du in Liebe froh und still. Ein Beispiel hat er uns gegeben, damit wir tun, wie er getan. Er wusch selbst seiner Jünger Füße, nur der ist groß, der dienen kann.
Wir wollen uns von Herzen geboten hat. Lasst uns nicht viele Worte machen, wir wollen uns leben mit der Tat.
Die Liebe zeigt sich im Verstehen, hat Nachsicht mit des anderen Schuld. Gott schenkt uns täglich sein Vergeben und hat unendlich viel Geduld.
Wir wollen uns von Herzen lieben, wie uns der Herr geboten hat. Lasst uns nicht viele Worte machen, wir wollen uns lieben mit der Tat.
So viele warten heute auf Liebe, vielleicht wird manche noch
das neue Gebot ist auch das alte Gebot. Das Gebot Gottes hat sich nicht verändert. Nur im alten Bund war es so, dass der Mensch einfach sich anstrengte, jedes Gebot zu erfüllen. Und er konnte das nicht. Darum brauchte es auch immer wieder Tieropfer als Sühnopfer vorausblickend auf das Opfer Jesu am Kreuz. Und seit Jesus am Kreuz gestorben ist, seitdem er auferstanden ist, geschieht den Gläubigen heute, was im Alten Testament nur einzelnen von Gott auserwählten Einzelpersonen vorbehalten war, nämlich die Gabe des Heiligen Geistes. Jesus sagte zum Nikodemus, zu dem Gelehrten, der Mensch muss von Neuem geboren werden. Er muss eine neue Kreatur werden. Von Natur aus kann ich mich nicht verändern. Ich sehe das immer wieder auch bei Verbrechern. Sie wollen, aber sie können nicht. Oder bei Trinken. Sie wollen nicht mehr trinken. Aber plötzlich ist dann die Ursache des inneren Enttäuschtseins oder eines inneren Ärgers wieder da. Dann trinkt halt er wieder, um ein wenig zu vergessen. Meine Lieben, das neue Gebot, das wir in Jesus Christus bekommen haben, das ist die Neugeburt. Jesus macht aus uns neue Menschen. Das heißt, wenn der Sünder erkennt sein Verlorensein, wenn wir sehen, wir kommen nicht ins Himmelreich, es fehlt uns an Liebe, an Erkenntnis. Es fehlt uns auch an guten Taten. Es sind andere Motive, die uns bewegen, dies und das zu tun. Wir können sogar aus falschen Motiven heraus Gutes tun. Sogar das ist möglich. Aber Gott sieht unser Herz. Und wenn Gott unser Herz beurteilt, erkennen wir, da mangelt es bei mir. Ganz richtig. Was können wir da anders? Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er reinigt uns wirklich mit seinem Blut. Sofern wir seine Tat am Kreuz, seine Erlösung akzeptieren, die ist gemacht für allemal. Es heißt in der Bibel sogar, dass Jesus für die ganze Welt gestorben ist, für die Sünde der ganzen Welt. Aber in Genuss der Erlösung kommen einfach nur jene, die wirklich Jesus dafür danken und ihr Leben dem Herrn Jesus eben ausliefern. Und das nicht einfach im Sagen. Also es gibt heute viele, wo sagen, ja, ich bin gläubig. Und wenn es darauf ankommt, wo ist der Glaube oder was für ein Glaube? Die Bild zeigt sogar, dass der Glaube nicht jedermanns Sache ist, aber jedermann glaubt etwas. Die Bibel sagt sogar, dass die Teufel sogar glauben, dass sie zittern vor Jesus. Das ist eine Realität. Die Feindesmächte erzittern. Es ist wichtig für uns zu erkennen, wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Jesus. Und wenn wir dann unser Leben dem Herrn Jesus ausliefern und sagen, Herr, du kannst auch mein Herr sein. Jetzt will ich nicht mehr Fehler auf Fehler machen, indem ich nach meinem Verstand handle, sondern ich will nach deinem Herzen, nach deinem Willen handeln. Herr, wirk das durch den Heiligen Geist in mir, dass ich dich wirklich liebe, dass ich dir nachfolge, dass du bei mich bestimmen kannst, dass ich dein Werkzeug werde. Das müssen wir jeden Tag entscheiden. Ich kann heute predigen, morgen kann ich was Böses tun, oder nicht? Es ist wichtig, dass wir eben unser Leben täglich Jesus ausliefern, täglich ihm nachfolgen. Und dann erleben wir, Jesus macht aus uns einen neuen Menschen. Er legt in uns hinein durch den Heiligen Geist, dass wir sagen können, Abba, lieber Vater. Dass wir eine Kindes-Vater-Beziehung bekommen. Dass wir diese göttliche Liebe plötzlich erleben, auch seinen Schutz. Er gibt uns Geborgenheit. Und wenn es stürmt, er hält uns fest. Wir sind ganz gewiss, wenn wir zu sinken beginnen, er hält uns. Es ist nicht gesagt, dass der Gläubige nie sinken kann. Es ist nicht gesagt, der Gläubige nicht mehr sündigt. Nein. Wir wissen, die größte Sünde hat David gemacht, als er schon lange König war. als er voll Heiligen Geistes sogar war. Aber er hat Buße getan und nachher hat er die schönsten Psalmen geschrieben. Gottes Liebe zu uns verändert uns. Immer wieder bei Jugendlichen in der Seelsorge stellen wir fest, sie haben den Eindruck, sie werden nicht geliebt, sie werden nicht verstanden, sie werden auf die Seite geschoben und sie werden nicht ernst genommen, weil sie noch jung sind. Sobald die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, sind wir nicht mehr einsam. Wir sind nicht mehr allein. Ja, es kann schütteln, kann toben. Wir sind in Jesus geborgen. Und wenn uns alle Menschen verlassen würden, in ihm sind wir geborgen, er verlässt uns nicht. Gerade in Notzeiten erleben wir einen mächtigen Tiefgang in die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Solange alles so läuft, wie es mir gefällt, kann ich gut fromm sein. Der Hiob, solange er alles gut hatte, da ging alles schön, oder nicht? Als aber der Teufel ihn plagen konnte, alle Kinder wegnehmen, alles Hab und Gut, war noch nicht genug. Er nahm ihm sogar mit Gottes Einwilligung sogar die Gesundheit weg. Er hatte Schweren. Er nahm ihm auch die besten Freunde weg. Die besten Freunde kritisierten ihn und wollten ihn nur belehren und ihm zeigen, dass er so vieles falsch gemacht hat. Das ist jetzt eine Strafe. Meine Lieben, auch wir Christen, wir arbeiten oft zu viel mit Strafe. Das heißt, das ist eine Strafe Gottes. Wir Christen strafen die anderen rasch, ja. Aber Gott liebt die Seinen. Er geht sogar dem einen Schaf nach, wenn 99 er zurücklassen muss und eines sich verirrt hat. Das ist Gesinnung Jesu, meine Lieben. Und diese Liebe mit der Neugeburt schenkt er unser Herz hinein. Und da können wir ihn plötzlich anders lieben. Viele Gläubige sind heute so Zwangsgläubige. Sind sehr abhängig, was sagen die Leute. Es ist egal, was die Leute sagen. Es ist ausschlaggebend, was Gott über dein und mein Leben sagt. Einst. Ob er sagt, weiche von mir, du Übeltäter, ich kenne dich nicht. Oder ob er uns sagt, ei, du getreue Knecht, du warst über wenigem treu, ich will über dich vieles sitzen. Die Menschenfurcht ist heute wahnsinnig. In der Wirtschaft, in der Politik, darum haben wir nach den Massenmedien eine Macht auf die einzelnen Menschen. Politiker haben sehr Angst vor den Massenmedien. Auch die Wirtschaftsleute. Jesus hatte keine Angst, weil er mit dem himmlischen Vater eins war.
Doch durch seinen Hand. und meinen Lebensplan. Ich weiß mich geborgen in Stürmen dieser Zeit. Ich weiß mich getragen, auch wenn mich quält ein schweres
Doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Also, wenn der Mensch von Neuem geboren wird, wenn wir mit Jesus in Gemeinschaft kommen, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann sagt er, da musst du Zungen reden. Das steht nicht in der Bibel. Die anderen würden sagen, das muss ganz streng bibeltreu sein. Ist ja niemand ganz bibeltreu, auch die es meinen. Die Bibeltreuen sind oftmals ganz furchtbar hartherzige Menschen, die sogar mit alttestamentlichen Waffen kommen wollen. Nein, Jesus, er zeigt uns etwas anderes. In uns weicht die Finsternis. Und das Licht Jesu kommt in unser Herz hinein. Das heißt, der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir plötzlich klar zu sehen beginnen. Dass wir sehen, wer wir sind und wo wir stehen. Und dann sehen wir ganz klar, wir brauchen jeden Tag Vergebung. Wir brauchen jeden Tag Kraft. Wir brauchen jeden Tag Weisheit von Gott. Aber zeigt uns auch, die Verbundenheit mit Jesus, dass wir nie allein sind. Also wenn es mal durchs Todestal geht, da kann uns kein Mensch begleiten. Man kann den Menschen bis zu einem gewissen Punkt begleiten, aber nicht weiter. Jesus ist mit uns. Die Finsternis weicht. Es gibt heute so viele, ich rede jetzt nicht von der Welt, sondern von Gläubigen, jungen und älteren Menschen, die wissen nicht mehr, sollen sie so entscheiden oder so entscheiden. Sie sind hin und her geworfen. Meine Lieben, das ist ein Zeichen, dass die Finsternis uns verfinstert. Seitdem ich nicht mehr gut sehe, muss ich mich immer an der Wand auch tasten. Es ist eine Art Finsternis mit den Augen. Aber wehe uns, wenn diese Finsternis im Herzen drin steckt. Wenn der Mensch täglich hin und her geworfen ist, mache ich es richtig oder mache ich es falsch? Oder was ist der Wille Gottes? Was will er mit mir? Das ist ja schrecklich, wenn der Mensch so hin und her geworfen ist. Wenn wir im Licht sind, wenn Jesus in uns sein kann, wohnen kann, er ist nicht Finsternis. Er hat keine Gemeinschaft mit Finsternis. Dann sehen wir klar. Wir sehen auch unseren letzten Ausweg, die ewige Herrlichkeit, das ewige Leben. Dann erkennen wir, dass diese Zeit Leiden nicht wert oder verhältnismäßig groß ist im Vergleich zum ewigen Leben, zur ewigen Herrlichkeit. Dass wir hier auf dieser Erde zu leiden haben, ist schon im Vergleich mit anderen Menschen, die heute leiden, eine Kleinigkeit. Wir haben in der Schweiz eine sehr große Selbstmordrate. Alle 4 Tage nimmt sich ein Jugendlicher zwischen 12 und 20 Jahren das Leben. Selbstmord, Hoffnungslosigkeit, nicht aus Vergnügen. Meine Lieben, wir können doch das nicht zuschauen. Wir müssen auch mit den Jugendlichen reden. Ihnen den Weg zeigen, wie sie aus dieser Finsternis herauskommen. Es gibt auch Gläubige heute, die sind verzweifelt. Da hat mir kürzlich jemand gesagt, er hätte gespart. Und weil es mehr Zins gab, hat er alles in guten Aktien angelegt. Und jeden Tag, wenn im Radio oder im Fernsehen die Aktienkurse kamen, wieder 1% mehr gewonnen. Wieder mehr, wird er immer reicher, ohne zu arbeiten. Ne? Und jetzt ist dieses Gebäude zusammengefallen. Ein Mann sagte mir, ich weiß nicht mehr, ich weiterleben kann. Ich lebe aus diesen Ersparnissen. Es bleibt mir nicht einmal das Geld für einen Spitalaufenthalt. Denn reiche Leute mussten ja nicht in Krankenkassen pflichtig sein. Die Welt fällt zusammen. Da wird es finster. Es werden noch große Nöte kommen. Jetzt kürzlich, der Aufschwung war da. Alle fanden sich sicher. Man kaufte wieder mehr Sachen. Man verdiente mehr. Weniger Arbeitslosigkeit. War doch etwas ganz Sicheres. Wer hätte von uns geahnt, mit menschlichem Verstand, dass so rasch ein Zusammenbruch kommt? Dass die größten Schweizer Banken kein Geld mehr haben? Dass der Staat helfen muss? Der Bürger mit 3000 Franken, jeder, das kleine Kind schon. Wer hätte diesen Zusammenbruch erwartet? Das ist Finsternis, meine Lieben, eine Folge der Finsternis. Eine Folge auch des falschen Managements. Die geldsüchtigen Manager, kleine und große, die hatten noch ein Ziel, möglichst viel Geld zu bekommen. Und die Bonus stiegen, man muss ja einfach nur rasch möglichst einen Gewinn ausweisen, die Wertpapiere in die Höhe schnellen lassen. Da hatte man einen guten Bonus. He? Und plötzlich fiel dieses Lügengebäude zusammen, wie in der ganzen Welt. Und jetzt sind die Leute bald biblisch eingestellt. Macht euch gut. Seit 1948, seit der Staat Israel da ist, leben wir in der Endzeit. Sichtbar. Man wollte ein starkes, vereintes Europa. Ein mächtiges Amerika, das wirtschaftlich alles festhält. Ein aufstrebendes China. Man hatte eine Sicherheit. Und diejenigen, die die Nachrichten hier und da hören, man schreit heute nach einer neuen Weltordnung, einer neuen Wirtschaftsordnung. Eine Wirtschaftsordnung, die wieder eine Ethik hat, am Anfang schon, ja. Und der Antichrist, er kommt am Anfang als Wohltäter. Der Antichrist kommt als einer, der Gutes tut, der die Wirtschaft wieder hält. Und der Antichrist kommt. Alles wird vorbereitet heute. Man kann über die Technik schimpfen, aber die Technik sind menschliche Erfindungen, die teilweise gut sind. Wir müssen nicht über die Technik schimpfen, sondern über deren Gebrauch nachdenken. Stellt mal euch vor, mit den heutigen Daten, die gespeichert sind über dich und mich. Ich weiß, dass ich zum Beispiel in Belgien gespeichert bin über jede meine gehabte Krankheit. Die Speicherung geht so weit, dass über alle Lebensbelange gespeichert wird. Wir hatten in der Schweiz vor vielen Jahren die sogenannte Fischen-Affäre. Da kam man auf die schwarze Liste, wenn man mit kommunistischen Ländern zu tun gehabt hatte. Und ich war auch auf dieser Liste. Ich habe das nicht geahnt, aber ich war. Warum? Ich bekam 1954 bekam ich von der Tschechoslowakei einen Brief auf Deutsch. Ich wurde mit lieber Bruder angesprochen. Schriften gelangen dorthin, an Deutschsprechende. Und dieser Brief wurde geöffnet, damals in Winterthur. Da war die Briefkontrolle. Und seither wurde jeder Brief, den ich vom Ausland bekam, geprüft. Ob ich nicht irgendwie mit Ausland da unsaubere Geschäfte mache oder so. Das war die Fischen-Affäre. Da gab es ja in der Schweiz Empörung. Das muss ja mal alles offengelegt werden. Da kam so vieles heraus. Aber was heute schon da ist, die Möglichkeit, wir alle sind gespeichert. Nun gibt es Gläubige, die davon Angst haben, wenn wir über die Grenze gehen, in Basel oder irgendwo. Es kann ja vorkommen, der Zöllner schaut den Pass an oder die Identitätskarte, dann verschwindet er im Häuschen. Und nach einem kurzen Moment kommt er wieder heraus. Ja. Ja, was macht das? Er kann diese Karte einlesen. Und wenn Strafverfolgung oder irgendwas da ist, oder Terror verdächtigt, oder irgendwas anderes, kann er das auf dem Bildschirm ablesen. Im Nu. Diese Kontrolle des einzelnen Menschen ist da. Und viele Gläubige haben davor furchtbar Angst. Und richtig gesagt, das Leben entsprechend ein. Wenn wir von Neuem geboren sind, wenn Jesus Christus in unserem Herz wohnt durch den Heiligen Geist, so macht uns das gar nichts aus. Wir dürfen durchsichtig sein. Wenn darin noch nicht alles sauber ist, kommt es halt ans Licht. Und das schadet nicht. Dann können wir Buße tun und umkehren und uns reinigen lassen. Das ist nur ein Vorteil. Aber diejenigen, die sich nicht reinigen lassen, eben die Menschen, die wohl religiös sind, vielleicht sogar streng gesetzlich religiös, sogar sehr ganz steif kirchenbewusst oder gemeinschaftsbewusst, die haben dann Angst vor solchen Dingen. Die Welt, die sieht, wie wir sind. Sie sehen bei uns Positives und Negatives. In der Regel wird das Negative herausgehoben, das ist ganz klar. Aber Gott macht es anders. Er reinigt uns vom Negativen. Das Licht, das scheint.
Du bist das Leben, du bist das Leben.
wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wieder, wenn er sagt, oder wer sagt, er sei im Licht. Also, ich kenne immer die Leute, die sagen, oh, ich bin im Licht. Wir müssen auch zugeben können, wenn bei uns noch Schatten da sind. Jesus sagt uns klar, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann lieben wir unseren Bruder. Dann sind wir seine Jünger, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was ist das Gegenteil von Liebe? Hass. Also, ich nehme an, dass jetzt alle sagen, ja, ich hasse niemand. Hass hat in der Bibel eine unterschiedliche Schattierung. Hass kann bedeuten, dass ich wirklich einen Bruder oder einen Mitmenschen hasse. Und Jesus sagt, wer seinen Bruder so hasst, der ist ein Totschläger. Dahin eingehen auch alle Rufmorde. Gleich von wem sie gemacht werden. Der wirkliche Christ macht keine Rufmorde. Denn wir sollen ja nicht morden und töten. Aber wir kommen jetzt hier zu einem Punkt, gerade bei den Rufmorden. Rufmorde entspringen aus einem Hass heraus. Und oft auch aus einer eigenen Überheblichkeit heraus. Alles Kritisieren ist ein Ausdruck eines Hassgrades. Ich sage oft, wenn wir den Bruder sündigen sehen, sollen wir es ihm sagen. Wir sollen für ihn beten. Aber in keinem Fall Rufmorde machen. Gemäß der Bibel. Hass ist auch darin, wenn ich eine Ablehnung habe. Wenn ich gegenüber meinen Mitmenschen Antipathie habe, so ist biblischer Begriff auch Hass mit dabei. Jede Antipathie beinhaltet eine Ablehnung. Also ich mag diesen Menschen nicht. Jetzt, in unserem Text heißt es, wer eben nur sagt, er wandelt im Licht und hasst seinen Bruder, der ist in der Finsternis. Das bedeutet, diese Ablehnung, das Wegstoßen bezieht sich auf einen gewissen Menschenkreis. Das heißt, wer seinen Bruder hasst, sich ist einmal der leibliche Bruder gemeint, aber auch der geistliche Bruder. Meine Lieben, es ist wichtig für uns, wer ist unser Bruder, wer ist unsere Schwester? Da gibt es keinen Unterschied. Wenn wir in Jesus Christus sind, wenn wir begnadigte Kinder Gottes sind, wenn wir in Demut mit ihm gehen, wenn wir täglich von ihm lernen wollen, er sagt, lernet von mir, denn ich bin demütig, sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn wir so lernen wollen von ihm, sind wir Brüder und Schwestern. Das ist egal, ob jemand katholisch ist oder reformiert ist. Ist egal, ob jemand Charismatiker ist oder streng bibeltreu. Wenn diese Gemeinschaft im Herrn Jesus da ist, wenn ein Mensch wirklich gewillt ist, Jesus zu folgen, darf ich ihn nicht ablehnen, weil er noch diese und diese Fehler hat. Oder diese und diese falsche Erkenntnis nach meiner Ansicht. Das sind Brüder, das sind Schwestern. Also habe ich sie zu akzeptieren, zu lieben. Da habe ich nach der Bibel nur zwei Möglichkeiten. Ich kann meine Glaubensgeschwister entweder von Herzen lieben oder sie eben hassen, ablehnen. An ihnen immer etwas herausfinden. Es sagte mir einmal einer, der alle Politiker angriff, war damals auch noch in der Politik, hat mir gesagt, wissen Sie, Ich finde bei jedem Menschen ein Haar in der Suppe, wenn ich die richtige Lupe nehme und lang suche. Ja, ich habe gesagt, ja, er hätte recht. Bei mir braucht er nicht mehr nur eine Lupe. Ja. Da sieht man schon sonst. Wir dürfen zu unserem Fehler stehen. Denn der Stolz, meine Lieben, der Stolz bringt diese Ablehnung, diesen Hass, die Überheblichkeit. Wenn ich bald den Eindruck habe, oh Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie andere Menschen. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten, ich mache alles wunderbar. Das war eine Ablehnung dieses Menschen, dieses Pharisäers gegenüber seinem Nebenbeter, dem Zöllner, der an die Brust schlug. Mein Lieben, leg den Stolz ab. Das ist Finsternis. Den Bruder, den Schwester lieben, bedeutet nach dem Wort Gottes im Licht Jesu zu leben. Und im Licht Jesu erkennen wir, wie wir sind im Grunde genommen. Und dann erkennen wir, da brauchen wir noch viel Gnade. Wir brauchen hierin viel Liebe von unserem Herrn, dass er uns verändert. Wir können uns nicht immer selber ändern. Aber wir müssen gewillt sein, dass der Herr Jesus Christus uns verändern darf. Er will es nämlich. Und dann erleben wir, plötzlich die Finsternis weicht. Plötzlich sehen wir klar. Plötzlich erleben wir, dass wir nicht mehr hin und her geworfen werden, dass wir nicht wie eine Meereswoge sind und zweifeln an allem. Und Tag und Nacht denke, mache ich es jetzt richtig. Nein, wir fühlen uns dann in Jesu Hand, festgehalten, geborgen, von seiner Liebe umgeben. Und je mehr wir seine Liebe erleben, und die erleben wir, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel, hat Jesus gesagt. Und wenn wir ihn viel lieben, weil er uns viel vergeben hat, weicht die Finsternis, weicht die Unsicherheit, weicht diese Ablehnung von Brüdern und Schwestern, sondern wir sehen uns eins im Herrn Jesus Christus, in seiner Gnade, in seiner Liebe. Auch Erkenntnisfragen können uns Kinder Gottes nicht trennen, wenn wir wirklich von neuem geboren sind. Erkenntnisfragen sind dann hartnäckig, wenn hier im Herzen nur eine eigene Frömmigkeit ist oder eine anerzogene Frömmigkeit oder eine Verstandesfrömmigkeit. Aber wenn unser Herz von der Liebe Gottes erfüllt ist, von Jesus Christus erfüllt ist, dann zählt nicht mehr die Erkenntnis, sondern die ausgegossene Liebe Gottes in unseren Herzen und auch zu unseren Mitmenschen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du den Höhepunkt deiner Liebe am Kreuz uns offenbart hast, indem du uns teuer erkauft hast mit deinem Blut und gereinigt hast von aller Sünde zu deinem ewigen Eigentum. Ja, wir sind dein. Herr, schenke uns Gnade, dass wir auch deine Königsherrschaft über uns anerkennen und im Alltag auch das Wirklichkeit sein lassen. Dass wir nicht Bruderhass haben, sondern Bruderliebe. Erfüllt von deiner Liebe, dass wir uns untereinander so lieben, wie du uns geliebt hast und täglich liebst. Ja, du liebst uns, dass die Seinen geliebt bis ans Ende. Wir danken dir, dass du uns ganz sicher führst zur ewigen Herrlichkeit. Wir sind schwach, aber du bist stark. Wir sind hier auf dieser Erde Menschen, aber du bist herrlich, du bist wunderbar. Du wirst uns eins verändern, auch in deine Gestalt. Herr, wir danken dir. Du bist treu, du liebst uns. Ja, und du errettest auch heute Menschen. Schenke uns Gnade, dass wir auch Liebe haben zur verlorenen Welt. Dass wir keine Mühe scheuen, um den Menschen dich zu bringen, dass sie an dich glauben lernen und an dich glauben können. Das ist auch die, die dich ablehnen. Herr, hilf uns, auch wenn sie uns verfolgen, dass wir daran nicht in Finsternis geraten, sondern noch viel mehr dein herrliches Licht erleben. Herr, du möchtest uns segnen und uns bewahren, uns erquicken. Wir bringen auch die vielen Kranken, die uns telefonieren, die uns schreiben, die in Not sind, auch die dein Wort hören über Radio, auch über die Millionen von Traktaten. Herr, schenke du Gnade. Herr, wir bitten dich, errette auch in unserem Land noch viel mehr Menschen. Wir danken dir, dass du für jeden Menschen den richtigen Weg kennst und das tust, was uns zum Besten dient. Amen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bereits sind wir wieder am Schluss unserer Sendung Quelle des Lebens angelangt. Gerne weisen wir Sie auch auf die vielen weiteren segensreichen und erbaulichen Sendungen von Radio Freundesdienst, dem christlichen Radio, hin. Bitte informieren Sie sich auf unserer Webseite radiofd.org oder schreiben Sie uns. Gerne grüßen wir Sie zum Schluss mit dem Wort Gottes aus 1. Johannesbrief Kapitel 4, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben von Herzen gesegnete und frohe Adventszeit und anbefehlen Sie der Liebe und Gnade unseres Herrn Jesus Christus.
Das Heil hat er vollbracht. ihm so gern, ich folge ihm so gern, ich folge ihm so gern. Jesus, mein Herr, mein Zufluchtsort, bringt Freude in das Herz. Die Angst geht fort durch Gottes Wort, er führt uns himmelwärts, er führt uns himmelwärts, er führt uns himmelwärts.